Die gesamte Vielfalt des Rock gibt's nur bei Radio Bob. Mehr als 40 Streams für wirklich jeden Rockgeschmack. Von Grunge über Heavy Metal bis Mittelalter-Rock ist einfach alles dabei, was richtig reinhaut. Dazu immer die aktuellsten Rock-News, exklusive Interviews, spannende Podcasts von und mit euren Lieblings-Rockbands und noch so vieles mehr. Das alles gibt's auf radiobob.de und in der MyBob-App. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.
Wir schlagen ein neues Kapitel auf und auch Microsoft. Wir werden über die große Übernahme sprechen von Bethesda und vieles mehr. Spiele en masse hier beim Game Talk. Hallo, moin, moin und herzlich willkommen hier zum Game Talk. Hallo, liebe meine Kollegin, hallo Gregor.
Guten Tag.
Hallo, lieber Sandro.
Hallihallo.
Wie geht's euch, meine Lieben?
Ja, es ist Montag, ne? Auf in eine beschwingte Woche voller Gaming-News und neue Herausforderungen auf dem Sender hier. Ich bin gespannt.
Ganz genau. Heute ist der Startschuss für die große Sendeumstellung. Das bedeutet auch für den Game Talk hier und da ein paar kleinere Umstellungen. Wir werden aber jetzt nicht, das haben wir schon vor ein paar Wochen, haben wir das hier angekündigt, dass wir hier und da ein bisschen was verändern wollen. Die größte Änderung, das wollen wir gerade schon mal hier sagen, ist, dass sowohl der gute Gregor als auch ich zukünftig dieses Format hier leiten werden und zusehen werden, dass wir das immer im Blick haben, dass wir zusehen, dass wir verschiedene Gäste da haben, dass wir diverse Themen hier haben und so einfach einen stärkeren Fokus auf dieses Format legen und nicht, wie wir es in der Vorstellungsmatz gesehen haben, dass das hier und da mal kurz vor knapp schnell mal organisiert wird. Jetzt wird hier durchgegriffen, Game Talk geht in eine neue Runde und bedeutet aber nicht, dass wir, wie gesagt, das wird jetzt kein neues Reboot oder
also,
so.
Gut, was könnte schon ein neues Reboot sein? Ich glaube, primär ist es natürlich zwei Gründen geschuldet. Ne? Wir wollen natürlich dann auch mit einer etwas festeren Besetzung plus natürlich also großen Dank an Sandro, dass er bei der ersten Folge jetzt hier, bei der ersten neuen Folge mit dabei ist. Natürlich mit zwei festen Hosts zwar mehr in die Vorbereitung packen können, mehr ein bisschen strukturell, wobei der Game Talk jetzt kein fest durchgetaktetes Format wird mit übrigens 2 Minuten für das und dann kommt eine große Matz oder so. Es soll nicht Reboot werden. Allerdings glaube ich, tut das dem Format ganz gut, wenn man Leute hat, die sich angeregt über ein Thema unterhalten können, aber dann auch Perspektiven mit reinbekommt, weil nicht jeder von uns hat immer das Gleiche gespielt. Ne?
Absolut. Und darauf aufbauend wollen wir das jetzt so machen. Wir werden immer noch darüber sprechen, was für Spiele wir zuletzt gespielt haben. Wir werden natürlich nach wie vor über News sprechen, die in den letzten Tagen Fokus waren. Aber on top wollen wir halt immer noch ein Thema des Tages haben. Und dieses Thema, das habe ich anfangs erwähnt, ist diese große Übernahme von Microsoft und Bethesda. Das war ja schon relativ lange bekannt, dass Microsoft diese Übernahme plant. Jetzt ist sie offiziell bestätigt und wir wollen ein bisschen mehr drüber schnacken. Aber bevor wir das machen, nochmal ganz kurz die Frage in die Runde, was haben wir so zuletzt gespielt? Und da möchte ich gerne mit Sandro anfangen, weil er zwei schöne, kleine, feine Indie-Spiele gespielt hat, die ich auf dem Schirm habe, aber noch keine Zeit hatte, mir anzugucken. Deshalb, Sandro, fangen wir gerne bei dir an.
Exakt, ich habe mich ein bisschen umgeschaut im Game Pass und bin dort gestoßen auf zum einen Haven. Und Haven ist relativ anspruchslos, aber hat sehr viel Herz in meinen Augen. Und zwar geht es um Yu und Kai oder Kay. Es sind zwei, ja, liebenswerte Figuren, die sich in einer Beziehung befinden und von ihrer Heimat flüchten müssen. Und dann ist man eben so auf unterschiedlichen Planeten unterwegs. Und das Ganze besteht aus sehr vielen charmanten und sympathischen Gesprächen. Sehen wir ja hier auch, hat natürlich auch deutsche Lokalisierung. Der einzige Knackpunkt an diesem Spiel ist, dass das Gameplay relativ monoton ist. Mhm. Das bedeutet, hier sehen wir es auch schon, man schwebt so die ganze Zeit über Planeten, zu zweit, kann sich auch abwechseln, also kann entscheiden, wen man von den beiden steuert. Man kann das Ganze sogar im Koop spielen und man schwebt die ganze Zeit über Planeten, muss so wie so ein Staubsauger so Rost wegsaugen, sag ich mal, um halt diesen Planeten zu befreien von dieser Seuche, sag ich mal. Dann hast du so ein timingbasiertes Kampfsystem mit Doppelattacken, wo es eben mehr schon gerade auf Timing ankommt. Man tötet keine Tiere, sondern man beruhigt sie nur. Also es ist auch sehr friedlich, wenn man so will. Und es ist alles nicht besonders abwechslungsreich. Und trotzdem hat es mir sehr viel Spaß gemacht, denn das ist ein total angenehmes Spiel. Wenn du so in den Flow kommst, dann macht es halt auch Spaß, weil da ist ein geiler Soundtrack dabei, der ist ganz schön, wie ich finde. Und dieses Wegsaugen da von irgendwelchen Rostartikeln und so, das ist halt auch ganz nett. Das ist jetzt nicht so ein Spiel, was man gespielt haben muss. Aber, also es ist kein Pflichtprogramm und als Couch-Koop macht bestimmt auch noch mal mehr Bock, aber man kann es auf jeden Fall machen. Mir hat Spaß gemacht. Mhm. Und das Ganze geht auch nur so um die 10 Stunden oder die Steuerung ist hier ein paar Minuten hakelig. Wie gesagt, ist nicht perfekt, aber ich hatte damit einen schönen Samstag.
Ich finde es ganz lustig. Ist das nicht von denselben Leuten, die auch Fury damals gemacht haben?
Siehst du an der Farbe, ne?
Ja, es ist, zum einen sieht man es an der Farbe, aber zum anderen ist Fury halt voll das bockschwere Boss-Rush-Spiel, was halt schon damals einen geilen Style hatte. Und das ist halt wieder mal was anderes, so ein bisschen seichter. Als sie das damals, wann haben sie das denn angekündigt? Ich glaube, bei den Game Awards oder so.
Schon ein bisschen länger her.
Ja, genau. Ich habe mich da richtig drauf gefreut, fand es aber dann ein bisschen schade, dass super viele dann auch berichtet haben, dass das monoton sein soll und gameplaymäßig jetzt nicht die Offenbarung. Aber freut mich, Sandro, dass du meintest, dass zumindest die Atmosphäre und generell so der Vibe des Spiels stimmt, weil da bin ich tatsächlich ein bisschen gespannt, vor allem was so diese Synergie zwischen den zwei Hauptfiguren betrifft. Kannst du da ein bisschen mehr sagen? Also ist das interessant oder sind das halt Figuren, die relativ platt geschrieben sind? Weil auf dem Papier hört sich das auf jeden Fall super interessant an.
Also das Spiel lebt schon davon, von dieser Beziehung zwischen den beiden. Und ich würde auch behaupten, dass das gut geschrieben ist. Also es ist natürlich irgendwie sehr subjektiv, ob man die beiden jetzt mag oder nicht. Ich mochte sie auf jeden Fall. Beide haben ihre Schwächen und Stärken. Beide sind schon relativ authentisch in dem, wie sie so sprechen. Und auch die Konflikte, die sie so haben, also klar, das ist ein bisschen Science Fiction und so, aber die sind doch recht menschlich gehalten. Und das macht es so ein bisschen aus. Und deswegen würde ich schon euch das empfehlen, auch wenn es eben kein Flick-Programm ist. Aber doch, also die beiden haben mir schon ganz gut gefallen, was das angeht.
Ja, ich hatte es auch schon im Blick, aber bisher noch nicht spielen können. Ist ja auf verschiedenen Plattformen nochmal rausgekommen. Du hast gesagt, Elias, ist von den Leuten, die Fury gemacht haben und das eben als so Score-Shooter mit hohem Schwierigkeitsgrad und fester Synth-Techno-Mucke. Yeah. So ist es natürlich was komplett anderes. Finde ich gut, dass sich ein Entwickler aber, sagen wir mit seinen Projekten nicht unbedingt in eine Schiene dann reindrängen lässt. Ne? Und das als Konzept hier, ich glaube, ja, das ist auch wieder ein Fass, was man sagt, wie werden zwischenmenschliche Beziehungen in Videospielen dargestellt? Und das ist nicht gerade ein Fach, was wirklich mit Qualität gefüllt wurde in der Vergangenheit. Und wenn zum Beispiel die Abbildung einer Beziehung mit Gameplay-Elementen, wo die Stimmung im Mittelpunkt steht, ne, wo das Miteinander dann dabei ist und mit Gameplay-Elementen unterfüttert wird, wenn das das Attraktive am Spiel ist, finde ich es auch auf jeden Fall mutig. Und ich bin gespannt darauf zu sehen, wie es nicht nur score-technisch angekommen ist, sondern ob sich das auch verkaufstechnisch auszahlt, weil es muss vielleicht nicht immer entweder in Richtung Baller-Baller-Action gehen, aber auf dem anderen muss es dann auch nicht die Harem-Dating-Sim sein. Ich möchte jetzt bei der Beziehung dann Idealbeziehung ausleben im Videospiel, sondern vielleicht mal ein bisschen realistischer.
Ja.
Ey, deswegen, wobei ich mich frage, ob so Game Pass da auch mitzählt, weil du gerade so Verkaufszahlen mit angesprochen hast. Und wie gesagt, ich habe das und den zweiten Titel, den ich gleich noch erwähne, habe ich halt in Game Pass gespielt. Wird sowas eigentlich mit berechnet? Weil letztendlich ist es ja gefühlt auch ein Käufer.
Auf jeden Fall. Das ist ein Thema, das wir uns später auf jeden Fall nochmal genauer ansehen sollten. Ist auch ein Ding, das sehr viele Indies immer mal wieder erwähnt haben und vor allem, nee, wobei, das erzähle ich später, komm, sonst driften wir hier zu sehr ab. Nochmal ganz kurz zu dieser zwischenmenschlichen Beziehung, zu den, was Haven betrifft. Das ist vor allem, finde ich, nochmal ganz kurz ein geiles Ding, warum sie das probieren. Weil ich letztens auch wieder einen Podcast gehört habe mit dem Entwickler von Hades, Greg Kasavine, der das Ding geschrieben hat. Und er meinte zum Beispiel, dass das, dass sie halt versucht haben, so den Fokus in Hades so zu rücken, dass halt diese zwischenmenschlichen Beziehungen und dieses Familienthema ein großes Ding ist. Aber sie haben halt sehr schnell ihre Limitation gefunden, weil sie zum Beispiel sowas wie so Kleinigkeiten wie so eine Hand auf eine Schulter packen, ist halt mega schwer umzusetzen. Und hört sich so banal für uns an, weil wir das so aus AAA-Spielen kennen und ey, das sieht man eigentlich in jedem zweiten großen Spiel. Aber für so kleine Entwickler sind halt solche Kleinigkeiten, zum einen super schwer umzusetzen und zum eigentlich auch super wichtig, um solche zwischenmenschlichen Beziehungen oder vor allem, wenn du auch so eine Liebesbeziehung zeigen möchtest, schwierig. Deswegen finde ich es geil, wie du es gesagt hast, dass sie sich den Mut gefasst haben und trotzdem dieses Thema sich herausgesucht haben, um zu bespielen. Und ich habe leider noch nicht die Zeit dafür gefunden, aber er wird mir das auf den Zettel schreiben, genauso wie das zweite Spiel von Sandro, nämlich Spiritfarer. Das hast du dir angesehen. Hab's auch noch nicht gespielt. Hast du es gespielt?
Ich hab's bewusst ausgelassen, nicht weil ich es jetzt schlecht finde. Das ist ja das mit den den Rehen mit den dicken Geweihen oder sowas, ne, die überall herumgelaufen sind. Das war für mich so ein Game Award Trailer-Spiel, ne? Sagen alle, oh, das ist interessant. Und dann habe ich es nie wirklich angefasst.
Sandro, taugt's?
Aber das hat mir noch mal wesentlich besser gefallen als Haven. Und ich muss euch sagen, ich bin ja eigentlich überhaupt kein Fan von solchen Management-Spielen. Also mit sowas wie Animal Crossing kannst du mich eigentlich jagen, weil das für mich nicht wie Arbeit anfühlt. Und das hier ist trotzdem, also es ist ähnlich, aber so liebenswert. Und Stella, die sehen wir da auch schon die ganze Zeit, die halt so verlorene Seelen suchen soll und diese auf ihr Boot oder auf ihr Schiff aufnehmen soll. Und man reist dann so von Insel zu Insel, muss halt kochen, muss denen zuhören, kann buddeln, man kann so Wünsche erfüllen und all so ein Zeug. Und gleichzeitig kann man ihnen anhand von Ressourcen eben so kleine Häuser bauen und die nochmal einrichten und einfach nur dafür sorgen, dass sie ein schönes Leben haben. Weil das ist irgendwie so herzlich und so schön umgesetzt. Auf manchen Inseln hast du dann halt auch so Blitze und Quallen und Sternschnuppen, die du einsammeln musst. Also da steckt auch viel, ja doch, abwechslungsreiches Gameplay drin. Das Eigentliche, was man macht, ist zwar vielleicht ähnlich. Also du laberst, du baust an, du kochst, du angelst, baust und machst das Gleiche wieder in einer ähnlichen Reihenfolge. Aber die Gespräche sind total ja, niedlich und herzlich und haben irgendwie mein Herz erwärmt. Ich kann es gar nicht mit Worten machen, richtig. Es ist einfach so ein friedliches, herzliches Spiel, dass man die ganze Zeit warm ums Herz bringt. Hier sehen wir es einfach. Wir haben einfach auch alle umarmen. Und
ey, das ist aber auch das traurige Ding. Ist das Spiel nicht generell auch mega traurig, weil du dein Ziel ist es ja, dass du diese Seelen ins Jenseits entlässt, oder?
Exakt. Und dazu wollte ich jetzt kommen, weil das reißt dir so das Herz raus, weil du eben die ganze Zeit diese tollen Beziehungen und Gespräche und so hast und halt guckst, dass es denen einfach gut geht. Und dann wird es wahnsinnig traurig, weil man diese Seelen dann eines Tages ins Jenseits begleiten muss und Abschied nehmen muss. Und ich habe jetzt schon Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke wieder. Ich bin noch nicht ganz durch, aber das war schon echt heftig so, weil man die halt alle lieb gewinnt und weil da diverse Figuren mit diversen Persönlichkeiten gibt, die man einfach lieb gewinnt und da muss man halt Abschied nehmen.
Ja, ich habe das, glaube ich, die letzte offizielle E3 2019 war das, glaube ich. Mhm. Das war auf der Microsoft-Bühne, als die danach die Leute, die Bericht erstatten, draufgelassen. Da habe ich es gesehen, habe ein bisschen mit dem Entwickler gesprochen. Und das war auch so, das war ein richtig niedlicher Typ, für den war das auch alles komplett neu und hat sich einfach gefreut, dass da so viele Leute Lust auf das Spiel haben. Es freut sich umso mehr, dass das wohl auch so wirkt, dass das Spiel generell auch einfach gut ankommt. Ich glaube auch, dieser Switch-Release hat nochmal einen guten Boost gegeben. Super viele Leute sprechen darüber. Freue mich richtig, das mal entweder auf der Switch oder dann eben im Game Pass zu spielen. Game Pass, Alter, mega heftiger Service einfach mittlerweile.
Wobei ich kurz nochmal zur Abschlussung sagen will, dass ich gehört habe, dass die einige technische Probleme hat. Deswegen dazu, also ich habe es gehört, kann dazu nicht sagen. Ich habe sie eben im Game Pass auf PC gespielt. Und ich kann euch das auf jeden Fall empfehlen.
Okay. Gregor, war das ein Thema für dich oder hast du auf Durchzug geschaltet?
Game Pass oder Spiritfarer?
Sowohl als auch.
Doch schon, wie gesagt, ne, es ist in der Flut von vielen interessanten Indie-Games. Das ist so ein bisschen die Krux der Indie-Industrie seit 5 bis 10 Jahren ungefähr. Ne, diese erste Welle, wo Kreativität sich auch dann in Verkaufszahlen dann hat münzen lassen. Ne, wo, oh, neue Ideen, ein Spiel, was wie ein NES-Game ausschaut. Geil, Shovel Knight und so weiter, wie sie alle heißen. Oder der Switch-Store ist offen. Jedes Game verkauft sich super gut darauf. Ist ja mittlerweile nicht mehr, weil so viele coole Games, natürlich gemischt auch mit viel Shovelware. Die Kanäle sind ja vollgestopft. Wir sind in einem Content-Zeitalter. Ja, füll die Kanäle, füll die Abos. Hauptsache, dass die Leute dann da draußen irgendwie regelmäßig Geld bezahlen dafür. Und du kannst nicht alles gleichzeitig immer im Blick haben. Aber ich mag ab und zu auch mal so Management-Games ganz gern. Ich habe sogar eins, vielleicht wolltest du ja darauf hinleiten, so die Überleitung dann hinmachen, denn auch ich habe Sachen gespielt in der letzten Woche. Und hauptsächlich waren es ein bisschen ältere Sachen, weil ich für den Retro-Club recherchiert habe, auch ein aktuelles Game von den älteren Sachen her, ActRaiser. Das ist ein ganz gutes Beispiel. Das ist ein Spiel Anfang der 90er. Mhm. Weiß nicht, das Studio Quintet hat unter anderem sowas wie Illusion of Time gemacht und Terranigma. Das kennen wir vielleicht so ein bisschen besser. Aber ActRaiser ist so eine Mischung zwischen Action Jump'n'Run. Da sieht man zum Beispiel die Action-Passage. Da läufst du als Gott, der in eine Statue reingegangen ist, oder hat er gerade den Endgänger, glaube ich, besiegt, ne? Herum und machst so ein bisschen Action. Und das wechselt sich ab mit so SimCity-Göttersimulation. Da kann man vielleicht ein bisschen vorspulen im Material. Da ist man irgendwie so als kleiner Engel unterwegs und muss dann die Abgesandten des Teufels davor bewahren oder die sozusagen ins zurückdrängen, sodass die Menschen sich wieder entwickeln können, und den Menschen muss man dann irgendwie, wenn es brennt, mit Regen helfen und alles, und da entwickelst du deine kleine Stadt und sie helfen dir, die Monster zu besiegen, bevor es da, genau, ne, wo es wieder actionmäßig beigeht. Und das war so ein Game, das mich damals sehr überrascht hat. Ich kannte es schon eben, hat es, glaube ich, damals aus der Videothek ausgeliehen und dann lange Zeit gespielt, und mir hat es dann so gefallen, dass ich es mir gekauft habe, und ja, das habe ich im Zuge der Recherche jetzt nochmal für ein paar Stunden gespielt, und es ist mindestens genauso cool, wie es damals gewesen ist. Gab es eine Zeit lang, glaube ich, in der Nintendo Wii Virtual Console. Ich weiß nicht, ob es auf die Wii U auch mit rübergekommen ist. Also wenn man es jetzt aktuell spielen möchte. Und es gab eine Art inoffizielles Remake oder inoffizielle Fortsetzung. Ich weiß leider nicht mehr, wie die hieß. Wurde von Sega gepublished vor ein paar Jahren. Also die ähnliche Mischung hatte, von Team Ace gemacht. Also den Leuten, die Xenoclash, dieser komische Ego-Prügler, gemacht haben. Die war leider überhaupt nicht gut. Aber da sieht man ein bisschen so die Action-Komponente. Du musst immer zwischendurch sozusagen einmal hier selbst das Schwert in die Hand nehmen und Götter kaputt schlagen und Monster. Und wenn du das gemacht hast, kommst du dann immer in die Sim-Passagen rein. Und so Aufbauspiele machen mir auch ab und zu mal Spaß. Also vielleicht ist Spiritfarer vielleicht auch was für mich.
Was ich generell mal als ein Hauptthema bei Game Talk machen möchte, muss, wie ich finde, nicht immer top aktuell sein, aber ein Thema, das ich hier besprechen möchte, ist sowas wie Remakes, weil du es auch gerade wieder angesprochen hast. Bist du so jemand, der, wenn es ein Remake zu einem Spiel gibt, dass du dir primär so das Remake anschaust, oder guckst du dir ab und zu auch immer noch das Original an? Also sprich, behältst du das Original dann auch oder verkaufst du es dann auch eher, weil es ein Remake gibt?
Boah, schwierig. Also ich habe viel digitalisiert in den letzten Jahren. Also meistens so, wie kannst du dein Steam-Game verkaufen dann in solchen Sachen oder in den Download-Stores. Da ich sowieso immer das Auge für Retro habe, behalte ich meist die Sachen, oder es ersetzt für mich nicht komplett ein Remake. Aber wenn ich Lust habe, was zu spielen, ist es natürlich dann eine andere Entscheidung, ob ich sage, spiele ich das Original oder das Remake. Und dann kann es mal in die eine oder andere Richtung geraten, weil manche Remakes, ein gutes Beispiel ist, oder Remaster kann man ja auch sagen, je nachdem, wie viel Aufwand reingegangen ist, Majora's Mask auf dem Nintendo 3DS, was visuell ein echt schönes Upgrade bekommen hat, was aber auch, ich finde, verschlimmbessert wurde von vielen Elementen her, die so ein bisschen den Anspruch aus dem Spiel rausgenommen haben, und Save Anywhere, also solche Geschichten mit dabei, Bosse vereinfacht, bestimmte Gameplay-Elemente angepasst, wo ich auch sagen würde, das ist die eindeutig schwächere Version, obwohl es ein Remake-Remaster ist. Und da will ich das Original wieder spielen, trotz der Hestletto-Grafik.
Okay, ich habe direkt Bock, weiterzusprechen. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass ich das als Thema auf jeden Fall hier im Auge behalten soll. Ich gucke mir ja die Themen für heute an, und dann sehe ich bei dir, dass du Trails of Cold Steel 4 hast, aber das ist ja nur ein Fehler. Es kann ja nicht sein. Das haben wir ja schon vor ein paar
Wochen. Naja, grundsätzlich, eigentlich bin ich durch mit Trails of Cold Steel 4.
Also du willst wirklich jetzt darüber sprechen?
Aber wir können es ja kurz machen. Also von den aktuellen Sachen ist das Einzige, was ich wirklich länger gespielt habe, weil ich da ja mit dabei bin. Hab's ja beim letzten Mal schon ausgeführt. Trails of Cold Steel 3 und 4, sozusagen das Avengers der Videospiele. Große Geschichte aufgeteilt in zwei Teile. Erste, also Trails of Cold Steel 3 hat, glaube ich, 100 Stunden plus gebraucht. Jetzt bin ich in so 75 oder sowas durch. Beim nächsten, mit den ersten beiden Spielen sind es bestimmt insgesamt mal die 350 Stunden, die das über die Jahre dann gedauert hat. Hängt gerade beim, hängen in Anführungsstrichen, der letzte Endgegner ging jetzt so halbe Stunde, 45 Minuten, habe ich zwischendurch gesagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr, mach ich erstmal aus. Ne? Zum Glück kann man ein Resume machen.
Ist das so ein Spiel, wo du, wenn du mittendrin stirbst, dass du den von vorne machen musst?
Nein. Du kannst natürlich, du musst den Kampf wieder machen, aber es hat sehr viele Quality of Life Features, die sehr, sehr, sehr gut sind in dem Spiel. Zum Beispiel, wenn du an dem Boss scheiterst, ne, dann bietet dir an, ey, kannst ihn direkt nochmal machen, ohne zu laden oder sowas, oder du kannst den Schwierigkeitsgrad senken und den nochmal machen, wenn du gesehen hast, hast, oh, ich habe mich verklausuliert mit meiner Party oder ich habe nicht genug Ressourcen mitgenommen. Okay. Also es gibt hier immer viele Sachen offen. Und es hat zwei Vorspulmodi. Ja? Du kannst in einen Turbo-Modus schalten, sodass man einfach in x-facher Geschwindigkeit durch die Dungeon läuft und das weghaut, wenn man mit den Menüs mitkommst. Und Cutscenes, wenn du keinen Bock hast, kannst du vorspulen. Ne? Mhm. Und das ist ein Segen für ein Rollenspiel, wo du auch alle Animationen abbrechen kannst, Kämpfe, einfach Aktion rein, Puff, Animation weg, zack, 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 zack. Mhm. Ich lese sowieso sehr schnell. Und ich glaube, deshalb habe ich wahrscheinlich das um etliche Stunden nochmal reduzieren können. Muss man natürlich aber inhaltlich, brauche ich glaube ich nicht so viel dazu zu sagen, habe ich beim letzten Mal auch schon ausgeführt, großes Anime-RPG-Epos, Kriege, X-Fach-Spiele, die storymäßig damit reingreifen. Aber ein sehr, sehr gutes Kampfsystem und so ein bisschen Persona-Style gemischt mit Militärakademie, glaube ich, kann man grundsätzlich
aber dazu sagen. Rafft man das, wenn man die Teile davor nicht gezockt hat?
Also.
Oh Gott.
Ich habe speziell dazu vor Trails of Cold Steel 3, glaube ich, ein 18 Minuten langes Video für YouTube gemacht. Genau für diese Frage. Du wirst abgeholt, zumindest bei bestimmten Teilen. Ich glaube, ich würde nicht bei Trails of Cold Steel 4 einsteigen, weil es so die zweite Hälfte von Trails of Cold Steel 3 ist, aber zumindest wirst du storymäßig mit Recaps am Anfang wieder dazu gepackt. Allerdings lohnt es sich schon, da viele Charaktere wieder auftauchen, dass Stories weitergeführt werden, wenn du spielen willst. Es ist aber auch die gleiche Krux, wie wenn jemand fragt, hey, kann ich mit Final Fantasy 14 anfangen? Na? Aber da musst du ja auch wieder von vorne anfangen, wenn du nur ein MMORPG hast, bis du zu den neuesten Expansions kommst, weil du musst ja das Hauptspiel oder die eigentlichen Sachen gespielt haben, bevor du sie erleben kannst. Und hier, nur weil es in verschiedene Releases aufgeteilt ist, glaube ich, sollte man schon beim Beginn anfangen.
Ist aber so geil, ey. Ich glaube, für ihr und mich ist sowas wie Persona 5 Royal ein richtiges Projekt und du kommst halt in jeden Game Talk mit einem 100 plus.
Ich hab dafür halt echt 3 Monate gebraucht, um das halt durchzu. Aber ich hatte auch Spaß.
Du spielst aber auch andere Sachen, ne?
Das stimmt. Wir müssen halt echt aufpassen, dass das nicht das neue Yakuza-Meme wird. Aber gut.
Jetzt habe ich auch 6,5 von 9 Spielen, glaube ich, komplett durch, die aktuell da draußen sind.
Ist halt auch nicht wieder was Neues angekündigt worden?
Och, ja, doch schon. Ja, stimmt. Ne? Aber ich glaube, die sind noch in der Entwicklungsphase. Das ist wahrscheinlich noch 1-2 Jahre hin.
Okay, es war aber nicht das Einzige, was du gespielt hast. Gregor, ich habe hier noch ein...
Achso, eine Sache, ja, die kann ich auch kurz reinwerfen. Das passt dann eher wieder zu ActRaiser. Equinox habe ich gespielt, ein wenig.
Sagt mir gar nichts.
Ist ein Action-Adventure für Super Nintendo, isometrische Grafik. Da sieht man so ein bisschen, in Dungeons ist man unterwegs und muss Rätsel lösen, Sachen einsammeln. Auch im Sinne einer Retro-Club-Folge mir mal länger angeguckt. Ich kann mich erinnern, dass ich das mal aus der Videothek ausgeliehen hatte in Kindeszeiten und dann nicht besonders weitergekommen bin. Jetzt habe ich es aus der Sammlung mal wieder rausgeholt, reingepackt und gesehen, warum. Es ist ein spaßiges Spiel, aber es ist mega, mega sauhart. Du hast One-Hit-Kills. Wenn du einmal berührt wirst von etwas, musst du den Raum nochmal machen, wo du da drin bist. Viele Rätsel bauen auf Perspektive auf. Zum Beispiel Sprungrätsel, wo du wegen des nicht immer konkreten Schattenwurfs, wie die Sachen aufgebaut sind, schau, okay, wie kann ich springen? Oh, jetzt bin ich 5 Minuten über Plattformen gesprungen und merke dann auf einmal, der Schatten stand falsch, also muss ich den Raum wieder von vorne anfangen. Da sieht man ein bisschen, ich glaube, das ist jetzt ein Speedrun, den wir sehen, wo der Kollege genau weiß, wo er entlang muss. Ich glaube, wenn das nicht auf diesen ultra knallharten Schwierigkeitsgrad ausgelegt wäre, weil es sieht ganz cool aus. No?
Das wollte ich gerade sagen, denke ich da gerade.
Hier ist aber mal ein Beispiel. Ne? Hättest du diese Perspektive für die Sprünge dann im Kopf gehabt oder so, dass du da hoch kannst? Schwierig ist es, ne? Hätte es wahrscheinlich meines Erachtens mit so Sachen wie Zelda vielleicht sich mal vergleichen können, nicht konkurrieren, weil dafür sind die anderen Spiele noch mal ein bisschen aufwendiger, aber das hat so eine ganz eigene Stimmung, ganz eigene Grafik. Aber da siehst du bewusst im Sinne, die Kids sollen unser Game nicht sofort spielen und dann wieder verkaufen, ne? Sondern die sollen möglicherweise Monate dran hängen. Und ich hab's nicht so weit geschafft. Eine Handvoll Dungeons.
Früher gab es sowas wie den Game Pass nicht, wo man schnell mal ein anderes Spiel anmachen konnte. Sondern da hast du halt das dann 1000 Mal probiert.
Ja, das war auch dann ausgelegt. Ich meine, in Japan war es vielleicht ein bisschen anders, weil da ja die, ich weiß nicht, ob es da so eine Videothekenkultur wie es bei uns oder in Amerika gegeben hat. Viele Spiele wurden bewusst in der Zeit dann schwerer gemacht. A, damit der kurze Content länger hält. Ne? Mhm. Also ich habe auch an anderen Spielen monatelang gespielt, wo du den Speedrun dir anschaust und der 25 Minuten dauert. Andererseits aber auch, die sollten Videotheken sicher sein. Ne? Also wenn Leute das ausleihen und dann 1 oder 2 Tage haben, sollten sie es nicht durchspielen können, weil dann musst du es dir ja nicht kaufen, aber du solltest genug angefixt sein, zu sagen, okay, da muss ich länger Zeit investieren, lass mich das voll ausgeben. Und deshalb hast du viele von diesen alten, knallharten Games.
Ja, habe ich nie drüber nachgedacht tatsächlich, aber macht Sinn. Ja gut, das hast du dir aber auch nur für Recherche eigentlich angeguckt.
Genau, so genau. Ich hätte Bock, das länger zu spielen, weil ja? Wo ich gesagt habe, okay, wenn es verzeihlicher designt wäre, ne, dann ist es ein schönes Ding für ein, zwei Nachmittage, glaube ich. Aber so ist es eher, du müsstest dich ein, zwei Monate richtig durchquälen teilweise, ne? Weil es auch, du hast keine Karte, du hast verschiedene Dungeon-Eingänge und dann wird es ganz sehr obskur. Was noch dazu kommt, ich glaube, ich war im dritten Dungeon und dann sind auf einmal, normalerweise hast du so einen kleinen Pfeil, wenn du in der isometrischen Ansicht siehst, okay, jetzt kannst du aus dem Bild rauslaufen für eine Tür. Manche sind gar nicht mit Pfeilen markiert, sondern auf einmal laufe ich gegen eine Wand und bin in einem anderen Raum und sage, warum? Warum machst du das? Solche Geschichten, ne?
Na gut.
Weird.
Okay, ActRaiser, gibt es aber gerade auch nur für, also gibt's nicht als Digital, müsstest du gerade...
Ich glaube nicht, genau, wie gesagt, ich glaube, es gab's für die Wii Virtual Console, aber die ist ja schon seit Jahren eingestellt. Ich weiß nicht, ob es nochmal auf die Wii U gekommen ist und ich muss mal gucken, wie der Name eben hieß von diesem möchtegern ActRaiser.
Mhm. Während du das machst, kann ich tatsächlich schon das Spiel anteasern, das ich die letzten Tage gespielt habe. Und zwar ist das neue Mario-Spiel, neu in Anführungsstrichen, weil es eigentlich die Portierung des Wii U-Spiels ist, Mario 3D World. Und da habe ich mir speziell Bowser's Fury angeschaut. Bevor ich da näher drauf eingehe, noch mal ganz kurz zu Gregor zurück.
Ja.
Hast du die Infos?
Soul Seraph ist es. Als Download-Game auf der Switch habe ich es gespielt, aber war nicht so gut leider.
Okay. Alles klar, dann voll jetzt zu Bowser's Fury. Kann man eigentlich beschreiben als so ein kleines zusätzliches Add-on, das man zu 3D World dazugelegt hat. Wurde von Nintendo natürlich entwickelt und konzeptionell orientiert sich das alles sehr stark an Mario Odyssey. Das bedeutet, dass man keine dedizierten Level mehr hat, sondern eine große offene Spielwelt. Aber hier gibt es nicht wie in Odyssey verschiedene Spielwelten, sondern nur eine große verzahnte. Und Freunde, ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich weiß auch nicht, ob ihr es komplett gespielt habt, aber ich war nicht vorbereitet darauf. Ich hatte keine Ahnung, wie sehr mich das anfixt. Ich war komplett hin und weg, hab aber auch ein bisschen Kritik. Aber zunächst einmal war ich einfach nur geflasht, wie sehr ich dieses Spielkonzept interessant finde, obwohl es ja nicht neu ist. Wir haben ja Mario Odyssey, aber wenn das die Zukunft ist, wenn wir das nächste Mario in einer großen 3D-Welt haben, ohne Ladezeiten, ohne irgendwelche Grenzen, dann habe ich nur eins zu sagen, und zwar count me fucking in. Das hat mir echt richtig viel Spaß gemacht. Gregor, konntest du das dir überhaupt ansehen?
Ich habe es durchgespielt.
Echt? Okay.
Ja, also nicht 100%. Ich glaube, Fabian hat ja sowieso schon alles abgegrast. Da hatten wir gemeinsam ja auch hier auf dem Sender mal vorgestellt. Und ich bin bei dir in vielen Sachen. Also so ein bisschen Experiment natürlich gewesen, weil Open-World-Elemente, wenn du es so nennen willst, hast du ja schon länger bei Mario gehabt. Sowas seit Mario 64 oder speziell Mario Odyssey. Das ja auch teilweise sehr breite Welten, die dann eben mich dann, also das Game hat mich so zum Teil an Odyssey erinnert, mit den kleinen quasi Einzelleveln, die dann in einer großen Welt verbaut waren. Wobei hier das schon ein bisschen deutlicher, aufwendigere und teils sehr unterschiedliche Level sind. Mhm. Du hast nochmal diese Komponente eben, dass Bowser Godzilla-Style dann alle Nase lang auftaucht und du dann dich periodisch zum Riesenkatzen-Mario machen muss, um dich da zu duellieren. Clevere Idee, wie es da drin verbaut ist. Ich glaube nicht, dass ich das als Element in einer anderen Version oder so brauche.
Ich muss sagen, dass das irgendwann so absurd nervig wird.
Es dauert auch mega lange, baust du dann wieder, also du musst dem 5 Minuten ausweichen, damit du ihm einmal auf die Kauze springst.
Das ist ja auch nicht so toll. Das kannst du verkürzen, indem du halt so einen Catch-Ein, wie heißt es, eine Insignie einsammelst, dann ist er sofort wieder weg. Mhm. Aber wenn du keine Insignie gerade vor dir hast, dann musst du halt echt, wie du gesagt hast, ein bisschen rumspringen. Ich glaube, im späteren Verlauf des Spiels dauert das halt nochmal länger, bis er halt verschwindet. Und diese Welt, die ist so schön gebaut einfach. Du hast so Bock, das alles zu erkunden und zu schauen, okay, welche Ecke habe ich mir noch nicht angesehen? Welche Herausforderung mit Plessy, das ist dieses Seevieh, das du bereiten kannst und dann noch mal schneller über die Welt zu fahren oder zu schwimmen in dem Fall. Du hast einfach Lust, dir noch mehr anzugucken, zu entdecken, zu erkunden und dann bist du gerade mittendrin, so eine kleine Challenge zu machen und dann kommt Bowser und dann musst du erst einmal wieder 3 Minuten hin und her springen, dann, wenn du Pech hast, fällst du nochmal komplett runter, wenn du weit oben bist und dann musst du halt trotzdem immer noch warten und dann musst du den kompletten Weg wieder hoch springen. Das war, also ich finde, das Element trägt das so ein bisschen, um halt so eine Kurve drin zu haben, ein bisschen Dramaturgie. Aber ich hätte ehrlich gesagt nicht gebraucht. Ich habe mich immer wieder gefreut, wenn er weg war und ich einfach wieder ganz normal das erkunden konnte. Mhm. Insgesamt bin ich aber einfach nur begeistert. Ich freue mich da richtig auf die Zukunft.
Die haben gute Wege gefunden, sozusagen bei solchen Spielen, die in so eine Sandbox oder, ja, da ist es ja noch Sandbox, Open World wäre vielleicht ein bisschen viel bei dem Spiel, was es auch schon kleiner, gedrängter ist, dass zwischen den eigentlichen Leveln auch du ein gutes Bindeglied hast. Ob du mit Plessy jetzt so ein kleines Mini-Rennen machen kannst zwischendurch drin oder du in dann einem Level bist, wo du auf einmal so mit so einem Ice-Skate da durch...
Oh, das ist auch so gut, Mann.
Ja. Steuerung fand ich da ein bisschen nicht so gut.
Es gibt so viele kleine Sachen. Also du hast auch eine Ecke, wo du halt einen unsichtbaren Turm hast. Dann musst du halt so einen Stomp-Angriff.
Die hat mich genervt.
Ey, das fand ich geil. Ich fand das cool, weil das auch so eine, das war nicht nur Jump'n'Run-Herausforderung, sondern auch so ein bisschen Rätsel. Wenn du eine Feuerblume hattest, konntest du halt auch sofort immer Feuerbälle werfen. Der Weg hat sich dann immer vor dir so ein bisschen aufgebaut. Ey, das sind so viele schöne, geile Ideen drin. Und wenn ich mir das denke, dass Mario Odyssey 2 mehr in diese Richtung gehen wird, weniger diese nervigen Bowser-Passagen,
wenn es steuerungstechnisch vernünftig funktioniert, das ist ja grundsätzlich alles auf der Engine von 3D World aufgebaut, die ja eigentlich für etwas straightere Level gebaut war. Mhm. Das war der Unterschied bei 3D World, dass du nicht das Sandboxige hast, sondern das eher klassische Mario-Level, aber mit einer 3D-Umgebung dann gebaut wurden, wo auch, ich fand, also ich habe das auch nochmal durchgespielt, das war ja bei dem Remake sozusagen, oder bei dem Remaster mit drin, beide, und ich fände, für Bowser's Fury hätte ich auch locker ein 20 als Standalone ausgegeben.
Ja, auf jeden Fall.
Hätte sich auch so getragen. Man würde, denke ich, mal eine andere Engine nehmen dafür, dass so ein bisschen so mit dem Sprungverhalten, man braucht den Katzen-Mario auch nicht nochmal sehen, das ist auch alles.
Ja, mir reicht Cappy.
Alles gegessen. Die Switch könnte ich mir vorstellen, dass die aber, die kam jetzt schon einigermaßen ins Schwitzen.
Genau, da wollte ich dich auch fragen, hat sich das genervt? Gregor, dass da keine 60 Frames getroffen wurden?
Ja, 60 Frames sind ja drin, ne? Nur wenn du im Docked-Modus spielst. Ja. Ne? Also ich habe es im Handheld-Modus hauptsächlich gespielt, mir war gar nicht bewusst, dass es 60 Frames ist, weil im Handheld-Modus läuft es mit knapp 30. Mhm. Ne? Und ich habe dann immer abgewechselt zwischen den beiden und gesagt, ach schade, wäre schön, wenn es mit 60 läuft, und dann gesehen, ah, es kommt zumindest im Docked-Modus daran. Mhm. Die Auflösung ist auch geringer, du siehst also die Kantenbildung alles. Ist jetzt Gemecker auf hohem Niveau natürlich, weil das Spiel das Wichtige ist, was im Mittelpunkt steht. Aber du siehst schon, dass sie da viel mit der heißen Nadel stricken müssen und auf Kante bauen müssen, damit sie diese Welt gleichzeitig darstellen können. Mhm. Und bei den ganzen Gerüchten über eine Switch Pro, dem nächsten Gerät und so weiter, ne, also ich weiß nicht, ob dann ein neues Mario unbedingt exklusiv sein würde für die neue Plattform oder für eine Erweiterung der Switch, aber die müssen sich, glaube ich, technisch nochmal was überlegen oder zumindest irgendwelche Ladezonen reinpacken, weil die Switch ist schon am Limit bei solchen Sachen.
Ich finde es aber schade, wenn dann Spiele rauskommen, die dann halt nur auf der Switch Pro oder wie sie dann heißen wird, laufen würden. Ich glaube, das kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen.
Boah, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, das wird so ein iPhone-Modell sein, dass du halt irgendwann hast du halt echt viele Switches und dann wird die Switch erste Generation nicht mehr unterstützt, aber dafür Generation 2 und 3. Das könnte ich mir echt vorstellen, dass sie so in diese Richtung gehen. Weiß nicht, wie ich das finde, aber irgendwo musst du den Fortschritt machen und ich merk's einfach an mir sehr. Ich will jetzt einfach eine neue, bisschen aufgepimptere Switch haben. Und sei es einfach nur, weil ich Zelda nochmal in ein bisschen schöner spielen möchte und nicht mehr in 20 Frames im Korok-Wald.
Ich will es ein bisschen neuer spielen, die sollen den zweiten Teil nicht mal rausbringen.
Ja, und da kommen wir eigentlich zu so einem anderen Thema. Jetzt in dieser Stunde oder vor wenigen Momenten, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung zumindest, gab es nochmal die Meldung von Bloomberg, dass Nintendo wohl so das Rekordjahr schlechthin plant mit der neuen Switch und dann noch diverse unangekündigte Spiele, und da lässt sich wieder herauslesen, dass Breath of the Wild wohl nicht mehr allzu lange weit weg ist.
Hoffentlich noch Bayonetta und worauf hatten wir noch? Metroid
Prime 4. Metroid, ja, Metroid dauert noch ein bisschen. Übrigens noch mal kleine Warnung an alle Leute da draußen. 31. März, denkt dran, ne, die Super Mario Collection kommt raus. Ja, 35 Jahre hier Super Mario 35 wird auch nicht mehr da sein. Also mit dem Scheiß macht Nintendo leider immer noch weiter. Ne? Und wenn sie die neue Zelda Collection dann ankündigen, dann hält die vielleicht auch nur bis Ende September. Keine Ahnung, was sie machen.
Ich habe mir die Digitalversion gekauft. Und ich überlege mir wirklich nochmal, mir das als Sealed-Version zu holen und das auch nicht auszupacken.
Einfach als, nur als, Geld, als Geldanlage.
Als Wertanlage, ja.
Fang nicht davon an, Spiele als Wertanlage zu sehen. Ne? Dann bist du der alte Mann mit Rauschebart mit der Assassin's Creed 2 Special Edition für die Xbox 360 für 400 Euro, die keiner mehr will.
Ich habe das auch noch nie gemacht. Ich überlege gerade nur, entweder investiere ich mein Geld in Ethereum oder Bitcoin oder in Mario 3D All-Star Collection.
Zahl lieber deine Miete damit, verdammt nochmal.
Naja, ist ein anderes Thema. Auch das nächste Thema werden wir uns in aller Ausführlichkeit anschauen. Da geht es nämlich um die Übernahme von Bethesda von Microsoft. Vorher gibt es aber einen kleinen Spot. Wir sind gleich wieder da.
Radio Bob, Deutschlands Rockradio.
Herzlich willkommen zurück hier beim Game Talk. Immer noch mit Gregor, immer noch mit Sandro und natürlich immer noch mit mir. Wir wechseln zum Thema des Tages und zwar nennt sich das die Übernahme von Bethesda von Microsoft, das ist jetzt kein neues Ding, das ist schon vor ein paar Monaten bekannt geworden, dass Microsoft da Ambitionen hat, Bethesda zu übernehmen und sich da redlich bemüht hat. Jetzt ist es offiziell, der Kauf wurde in Anführungsstrichen abgewickelt und Bethesda ist offizieller Teil der Microsoft Studios. Bevor wir da komplett in die Thematik einsteigen, nochmal die Frage an euch zwei. Wie findet ihr diesen Schritt? Ist das, findet ihr der richtige Schritt für Microsoft und für Bethesda? Oder seht ihr da eher die Spieler-Community im Nachteil? Fangen wir bei Gregor an.
Ja. Ja, also letzten Endes, Microsoft verleibt sich schon seit langen Jahren Studios ein und da haben wir vorhin schon den Game Pass kurz angeschnitten, ne? Und ich habe es auch schon gesagt, wir leben in einem Content-Zeitalter, das heißt, du brauchst Leute, die liefern, ja, vor allem, wenn du solche Services verkaufen willst, ob es jetzt im Filmsinne Netflix oder ein Disney Plus oder die ganzen anderen Kanäle, die in den USA aufploppen, die dann Content brauchen, da werden entsprechend dann Sachen dazugeholt. Microsoft war ja so eine Sache von den drei Großen mit Sony und Nintendo, das First-Party-Angebot war immer vergleichsweise limitiert. Du hast natürlich deine Pappenheimer, deine Forzas, deine Halos, die dann auch immer wiederkommen, aber ist natürlich ein bisschen was anderes, als wenn du so ein breites Angebot wie Sony oder gar wie Nintendo hast, ne? Oder auch weißt, dass du die ganzen Mario und Zelda-Sachen nur bei Nintendo dann bekommst. Und schade finde ich es insofern, mir ist es relativ egal, auf welcher Plattform ich die Games jetzt so zocke. Ich habe Leute aus meinem Umfeld, die richtig traurig drüber sind, die zum Beispiel Fallout sehr auf der PlayStation gerne gespielt haben und da sich die Trophäen alle geholt haben und jetzt super traurig sind, dass es nicht mehr auf der PlayStation sein wird. Ne? Okay, das ist ja auch verständlich. Manche Leute sind ja auch entsprechend affin auf eine gewisse Plattform. Von mir aus spiele ich das nächste Fallout jetzt auf einer Xbox. Ich habe aber auch die Möglichkeit, weil ich dann das auf der Xbox oder auf dem PC dann spielen kann. Ja. Wenn sich das rentiert für Bethesda, ich glaube jetzt nicht, dass die am Hungertuch genagt haben. Die haben nicht immer die großen Hits gehabt. Manche Sachen, also wir sehen hier gerade Evil Within zum Beispiel oder Prey. Das zweite Evil Within zum Beispiel, ein sehr gutes Spiel, was nicht besonders gut sich verkauft hat. Prey ist auch mehr so ein Kritikerliebling gewesen. Ne? Und wenn solche Sachen dann Bethesda irgendwie so einen Tritt vor Schienbein gegeben hätten, dass sie irgendwann sagen müssen, wir müssen downsize, wir machen nur noch klassische Sequels. Ich hoffe, dass die jetzt unter Microsoft zumindest zumindest sich vernünftig entfalten können. Und was ich auch gehört hatte, war zum Beispiel, ob aller Unkenrufe, Todd Howard, Sweet Little Lies, whatever, Bethesda-Spiele sind verbuggt und so weiter. Was die Arbeit bei Bethesda angeht, habe ich eigentlich immer recht positive Sachen gehört, dass es auch ein guter Arbeitsplatz ist. Also ja, wenn wir auf andere Themen und so weiter später dann noch eingehen, aber dass ich hoffe, sich da die Arbeitsverhältnisse für viele Leute nicht ändern oder dass es für Massenentlassungen beispielsweise sorgt, weil das Bethesda immer von Leuten geführt wurde, denen auch die Teams und die Mitarbeiter wichtig gewesen sind. Und zumindest bestimmt gab es auch bei Bethesda Vorfälle, nur das ist eher der allgemeine Tenor als bei anderen Firmen, wo man dann hört, oh, übrigens scheiße, hier dafür zu arbeiten.
Sandro, wie siehst du das?
Ja, aus Bethesda-Sicht finde ich das eigentlich total sinnvoll und clever, weil man ja mit Fallout 76 nicht so gut gefahren ist, dann hatten sich auch so Sachen wie
Rage 2. Moment, kann ich kurz eingreifen? Todd Howard hat gesagt, Fallout 76 ist unser geilstes Spiel. Wo habe ich das? Nee, zuerst, das ist ja auch im Game Pass gelandet und irgendwie ist das jetzt eines der meistgespielten Games da angeblich, also von Bethesda.
Ja gut, aber man hat ja hier und da gelesen, dass sowas wie Rage 2 sich nicht besonders gut verkauft hat und das kann Todd Howard nicht bestreiten. Ich finde es insofern sinnvoll für Bethesda, dass sie jetzt eben mehr Ressourcen bekommen, gerade auch was die technischen Sachen angeht, denn so ein Fallout 4 sah halt aus wie auf der letzten Konsolengeneration und ich finde es halt cool, dass jetzt Microsoft da ist, die dann eben mehr Ressourcen geben können, die vielleicht auch mitverantwortlich sind für eine neue Engine, dass da auf jeden Fall Luft nach oben ist, was die Zukunft von Bethesda-Spielen angeht. Und für Microsoft selbst finde ich es natürlich auch super spannend, weil sie gesehen haben, dass die letzte Konsolengeneration vor allem durch Exklusivtitel gewonnen wurde auf Seiten von PlayStation und die brauchst du letztendlich, wie Gregor schon gesagt hat, um die Leute zu überzeugen. Und die Leute nicht nur zu überzeugen für die Plattform, sondern, und davon spricht Phil Spencer die ganze Zeit vom Game Pass, er sagt halt, dass alles supported wird, was für den Game Pass entwickelt wird. Oder was auch im Game Pass erhältlich sein wird. Und das finde ich ganz spannend, dass er ständig vom Game Pass spricht als Plattform. Und das haben wir ja schon mit Nintendo gehabt, dass da immer mal wieder Gerüchte es gab, dass irgendwie der Game Pass für Nintendo am Start ist oder so. Das fände ich sehr, sehr spannend. Aber Microsoft macht letztendlich das, was auch Netflix und Co. so groß macht. Und zwar auch diese Eigenproduktion groß zu machen. Denn so ein... Ich frage mich halt immer, wie das preislich ist, weil so ein Elder Scrolls 6 wird ja auch locker 200 Millionen kosten oder so. Und dann zahlst du für einen Game Pass trotzdem 15 Euro oder was. Und ich bin immer so hin und her gerissen zwischen... Ja, zum einen finde ich es geil, dass es einen Game Pass gibt und das ist irgendwie die Zukunft, aber zum anderen kostet ja Kunst eigentlich auch was. Aber das ist vielleicht ein Thema für ein anderes Mal. Ich weiß nicht, ey, welche Spiele da wirklich exklusiv kommen werden für den Game Pass, das hat man ja noch nicht gesagt. Das war alles so ein bisschen um den heißen Brei herumgeredet nach wie vor. Könnt ihr euch denn vorstellen, dass die ganz großen Spiele wie Fallout oder ein Elder Scrolls 6, dass die dann wirklich exklusiv sein werden und dass man die PlayStation-Community nicht mitnimmt?
Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich gehe sogar, also sie wären schon doof, wenn sie diese Ambitionen nicht hätten, dass sie, wie du schon meintest, dass sie den Game Pass so attraktiv wie nur möglich machen und dahinter steckt ja nichts anderes, als deren Angebot einfach noch stärker aufzubauen. Ich finde im Zuge dessen halt diesen kleinen Talk spannend, den Phil Spencer und hier der Präsident von Bethesda hatte, da gab es nochmal so einen kleinen, für die Leute da draußen nochmal so einen kleinen Roundup, ein kleines Update, was denn jetzt so Phase ist. Und dann meinte Phil Spencer auch irgendwann, ich muss euch hier nichts irgendwie erzählen. Es gibt vertragliche Pflichten, die wir nachgehen müssen. Das bedeutet auch, dass einige Spiele in der Zukunft nicht exklusiv für die Microsoft-Konsolen kommen oder Plattform kommen wird oder stellenweise auch gar nicht kommen werden. Also Stichwort ist hier zum Beispiel Deathloop, das wir zuletzt auch immer mal wieder besprochen haben, dass er zunächst exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen soll. Ich gehe davon aus, dass das im Laufe der nächsten Monate dann auch irgendwann von Microsoft erscheint. Aber die Formulierung war halt so, dass stellenweise auch Spiele in Betracht ziehen, dass man Spiele in Betracht ziehen kann, die noch gar nicht angekündigt sind. Also sowas wie ein neues Fallout oder sei es auch dieses Starfield, lass es ein Elder Scrolls 6 sein, dass da stellenweise Sony schon vor Monaten oder Jahren gekommen ist und meinte, ey, habt ihr Bock? Und die haben ja gesagt, und da gab es noch gar kein Microsoft und keine Übernahme. Ich finde, das ist eine einzigartige Situation, die wir hier gerade erleben, dass Microsoft richtig viel Geld latzt und zumindest kurzfristig seinen Katalog aufstocken kann mit absurd guten Spielen. Du hast Prey drin, du hast Fallout drin, du hast die ganzen Wolfenstein-Sachen drin, die jetzt auch für die Xbox-Konsolen nochmal aufgewertet wurden, also technisch. Aber dass du jetzt so ein richtig, stellt euch mal vor, dass Starfield nur für die PlayStation rauskommt. Das wäre doch, ich fände, das wäre halt richtig, ich fänd's krass.
In heutigen Zeiten, ich glaube, so ein, gerade bei so einem großen Spiel, weiß nicht, ob wir mal ein Beispiel hatten, wo es wirklich absolute Exklusivität von einem Third-Party-Studio für eine Konsole oder eine Plattform gegeben hat. Meistens ist es ja Zeitexklusivität, die kaufen sich das halbe Jahr ein. Du hast Yakuza kurz erwähnt, ne? Da kam ja jetzt gerade erst die PlayStation 5-Version raus nach einem halben Jahr ungefähr, weil sich Microsoft für die Next-Gen-Sachen die Exklusivität gesichert hat, was auch wieder komisch klingt, wobei es eigentlich dann nicht so eine typische Xbox oder Westmarke sozusagen ist. Also solche Sachen werden sich, glaube ich, eher geholt. Und ich denke, dass sowas wie Starfield, weil das potenziell ja das neue große Sci-Fi-RPG sein wird, ich würde mich schon wundern, wenn es dafür eine absolute Exklusivität gibt. Irgendwann werden aber diese vorab geschlossenen Verträge natürlich auslaufen und Microsoft wäre ziemlich blöd, wenn sie da nicht sagen, ab sofort ist das bei uns exklusiv. Wie gesagt, für mich persönlich, ich spiele es dann eben auf den Xbox-Plattformen, aber man muss auch bedenken, nicht jeder hat alle Plattformen zur Verfügung, nicht jeder hat einen hochgezüchteten PC, um dann als Alternative im Game Pass die Xbox-Sachen zu spielen, und letzten Endes sorgen solche exklusiven Sachen natürlich immer für eine Fragmentierung des Marktes, ne? Und das hat man auch, wenn man da wieder die Brücke nochmal schlagen möchte zu den Filmstreaming-Services und so weiter, ne? Wenn du vorher Netflix und Amazon maximal dir holen musstest und da eine gute Auswahl hattest. Jetzt hast du deine Disney Pluses, in Amerika hast du dein Paramount Plus und CBS All Access und wie das dann alles so weiter heißt. Wenn du dann alles irgendwie gucken wollen würdest, dann ladst du dann auch x-fach deine Sachen. Ich würde mich dann auch mit dem limitierten Budget entscheiden, weniger Services abonnieren, weniger Plattformen haben. Ne? Ich habe das Privileg, mir die Plattform aussuchen zu können, aber wenn ich Glück hätte, oder wenn ich sozusagen das Glück hätte, nur eine PlayStation 5 oder eine PlayStation 5 bekommen zu haben, aber sonst mir keine anderen Plattformen leisten kann, würde ich mich ärgern, dass ich da keine Fallouts und andere Sachen mehr spielen kann.
Kontroverse Frage hier, wenn es jetzt um so Spiele geht, die jetzt nicht direkt First Party sind, Bethesda ist jetzt natürlich First Party, aber klammern wir sie noch als Third Party mal aus, mal angenommen Microsoft oder verglichen, wenn... Wie fändet ihr es besser, wenn Sony sich ein Exklusivspiel sichert oder Microsoft? Weil eigentlich auf dem Papier ist es ja smarter, oder man sollte sich ja eigentlich wünschen, dass sich primär Microsoft die Exklusivtitel sichert, weil Game Pass an sich die inklusivere Plattform ist. Also du kannst es dir mit einem relativ geringen Budget dir holen, du brauchst eine 200-Euro Xbox, um die ganzen Spiele spielen zu können, auf dem Papier zumindest. Sollte man so denken, oder seid ihr der Meinung, dass generell Exklusivität, ja, dass das zum einen scheiße ist, oder ob das ein Ding der Vergangenheit ist?
Ich werfe da noch mal kurz rein, kann Sandro gerne gleich was dazu sagen. Also bei Bethesda war es mir noch relativ wump. Ich habe mir aber auch durch den Kopf gehen gelassen, gibt's irgendeine Firma, wenn sie aufgekauft wäre, wo mir das persönlich was ausmachen würde? Und es war ja auch mal im Gespräch, dass potenziell Sega aufgekauft wird von Microsoft. Yeah. Ne, gab's ja auch schon mal länger, hey, dass die übernommen werden. Zu Sega gehören ja nicht nur die ganzen Sega-Marken, die Yakuzas und die Strategiespiele auf dem PC, die ganzen Sonic-Games und so weiter, sondern auch Atlus. No? Und Atlus, dass du seine Personas, dass du deine Japaner-Rollenspiele, dass du deine Strategiespiele. Ja. Wie würdest du, also ich würde zum Beispiel für Yakuza ungern aus meinem PlayStation-Ökosystem raus, weil ich da alle Games da drauf habe. Ich würde gerne auch das auf PlayStation dann weiterspielen. Musste jetzt zum Beispiel für Yakuza 7 zuerst auf den PC ausweichen. Und da habe ich auch schon gesagt, ja, schade, ne? Ich hätte das gerne alles so gebündelt und so weiter gehabt. Stell dir vor, die Leute, die dann eine PlayStation haben und eher japanische Sachen gerne spielen wollen, müssten sich dann für das nächste Persona eine Xbox zulegen. No?
Aber jetzt hast du zum Beispiel die Final Fantasy Fans mit, was ist der nächste Teil, 16, die jetzt nur auf der PlayStation 5 spielen.
Naja, zeitexklusiv.
Ja, na, das ist noch gar nicht bekannt. Es gab ja diesen ersten Trailer, der meinte, das kommt auch für den PC raus. Dann wurde aber sehr schnell wieder zurückgerudert und meinte, oh nee, sorry, das ist ein Fehler. Ich glaube, Stand jetzt, es sei denn, Gregor wird mich gleich eines Besseren belehren.
Ich check nochmal. Ich denke nur an die leidige Tomb Raider 2-Situation zurück, also Rise of the Tomb Raider, wie es hieß, was dann auch irgendwie ein halbes Jahr oder ein Xbox, Jahr Xbox-exklusiv war. Und als es dann für PlayStation rausgekommen ist, hat keinen mehr interessiert. Ne? Hat dem Spiel auch nicht gerade gut getan.
Sandro, bist du der Meinung, dass wir Exklusivtitel noch brauchen?
Ja, wir haben halt gesehen, dass das unter anderem der Grund war, warum PlayStation so erfolgreich war. Ne? Also warum die vergangene Generation gewonnen haben. Letztendlich geht's darum, wer hat die stärkeren Titel. Ich find's ein bisschen veraltet, wenn es nach mir geht, dann würde ich gern den Game Pass auch auf der PlayStation haben. Vielleicht meinte Phil Spencer sogar das damit. So, er sagt das halt, wir unterstützen alles, was den Game Pass unterstützt.
Es gab ja mal diese Diskussion, ob der Game Pass eventuell auf der Switch erscheint, dann über Cloud, über diese Azure-Plattform von Microsoft. Wie geil wäre das? Ich persönlich würde das mega feiern, vor allem, weil du hast den Nintendo-Katalog, du hast den Microsoft-Katalog und den kannst du überall mitnehmen. Das wäre ein Zukunftsszenario, das ich echt interessant finde.
Ja, also, vielleicht wollte Phil Spencer einfach PlayStation damit unter Druck setzen und das so ein bisschen anstoßen, dass die da irgendeine Einigung finden oder so. Was ich absolut ätzend generell finde, ist übrigens Zeitexklusivität, was ihr gerade angesprochen habt.
Ja, also ich weiß nicht, ob das hier korrekt ist, aber hier sehe ich Angaben von wegen, dass Final Fantasy 16 angeblich 2 Jahre konsolenexklusiv auf PS5 sein soll. Hm. Na, ich weiß nicht, wie akkurat das ist, aber das taucht hier jetzt hier gerade mehrfach auf. Dann kannst du es gleich direkt im Game Pass releasen, wenn diese 2 Jahre vorbei sind. Na, mit den ganzen Sales im PlayStation Store. Wenn es mit der Cloud auf der Switch übrigens Game Pass ist, kannst du unterwegs ja eher schwieriger spielen, ne?
Naja, es kommt drauf an.
Also oder wirst du dich hier mal draußen vor Starbucks stellen?
Du könntest da über dein Smartphone könntest dir einen Hotspot machen.
Okay, also mittlerweile gibt's doch da gute Verträge, oder?
Ja, also ich kenne die Leute in der Firma hier, die einen unbegrenzten Mbit-Vertrag haben. Aber gut, das sind halt andere Gehaltsklassen hier.
Ja, ist doch schön.
Letzter Gedanke vielleicht nochmal zu dieser ganzen Geschichte. Stellt euch mal vor, Bethesda handhabt es so ein bisschen so wie mit den Call of Duty-Spielen. Und zwar, das, was Call of Duty macht mit den unterschiedlichen Studios, dass fast jedes Jahr halt ein Call of Duty-Spiel rauskommt, machen sie mit Rollenspielen. Denn die haben jetzt im Köcher Elder Scrolls, Fallout, Avowed, dieses Obsidian AAA-Rollenspiel, was da irgendwann kommen wird, und Fable. Und wenn die im Rhythmus immer alle paar Jahre kommen, das heißt, du hast ein Jahr Elder Scrolls, du hast ein Jahr Fallout, ein Jahr Avowed, ein Jahr Fable, und dann startet das wieder von vorne. Wie krass das eigentlich wäre. So, die westlichen Rollenspiel-Fans würden ja komplett Microsoft abfeiern und sich gucken, dass sie schnellstmöglich eine Game Pass-Konsole oder Plattform nutzen können.
Yeah. Obsidian haben sie ja auch aufgekauft, habe ich auch schon ganz vergessen.
Ja, hier die Hellblade-Leute, Ninja Theory haben sie auch.
Ninja Theory auch nochmal für Hellblade.
Double Fine haben sie.
Okay, das ist halb so wild. Ja, tut mir leid. Double Fine machen schöne Spiele.
Ich freue mich auf Psychonauts.
Ja, genau. Bringen wir Psychonauts 2 nach 500 Jahren nicht mal raus. Da können wir mal weitersprechen.
Und sie haben noch In Exile. Die machen auch westliche Rollenspiele. Aber halt so Wasteland und Torment haben die gemacht zum Beispiel. Also da ist einiges,
die haben die auch noch.
Das ist schon heftig.
Ja, was man vielleicht noch mal dem zugutehalten kann, was so Plattformexklusivität für die Entwicklung ist, ist ganz positiv. Dann musst du nämlich nicht für Portierung so viele Leute abstellen. In heutigen Zeiten ist das halb so wild, weil ob jetzt PS5 oder Xbox Series X draufsteht, ne, ist ja architektonisch innen drin, also das ist nicht so wie bei PS3 und Xbox 360, dass da komplett neu wieder von vorne angefangen werden muss. Bethesda, notorisch bugverseucht, ne? Eine Plattform macht das bestimmt ein bisschen angenehmer, das zu entwickeln und dass du vielleicht nicht 10 Minuten warten musst, dass auf PS3 dein Skyrim Safe abspeichert oder so.
Oh fuck, ja, das, Alter. Erinnert ihr euch, als das ein Ding war? Ja. Dass man so oft gespeichert hat, dass der Spielstand einfach kaputt gegangen ist?
Du durftest nicht Sachen irgendwie in der Gegend herumliegen lassen bei Skyrim auf der PS3, weil der Safe immer größer geworden ist.
Ja, stimmt.
Freut ihr euch schon auf die Next-Gen Skyrim-Version?
Oh nee, ey. Und ich kann Skyrim so krass nicht mehr sehen. Ohne Witz. Auch in Skyrim 2. Lasst mich in Ruhe damit. Es gibt so viele Leute, die richtig Bock drauf hätten. Ich gönn's denen auch, aber Alter, du kannst mich mit Skyrim mittlerweile jagen. Obwohl ich hab's damals zum Start gekauft für die 360. Und hab's auch ein bisschen gespielt, aber dann hab ich's.
Ich hab's hier noch eingepackt zu stehen.
Wirklich?
Ja, warte mal.
Das ist eingepackt da noch. Ist das die Helm-Edition? Ist das deine Investition in die Zukunft?
Da ist es. Aber ich habe tatsächlich die Folie zumindest schon entfernt, aber ich habe es ansonsten noch nie richtig ausgepackt.
Hast du überhaupt noch eine PS3, wo du es reinpacken kannst?
Ich glaube im Keller, ja.
Ja.
Aber ein schönes, guck mal, eine schöne Karte ist dabei.
Ja, stimmt.
Alles nicht genutzt.
Die Karte war damals. Ja.
Ein großer Spaß übrigens auf PS3 heutzutage, Two-Factor-Activation aktivieren zu wollen. Weil dann musst du das über x-fach andere Kanäle dann machen und dir Codes ausdrucken lassen, damit du deine, damit du dich einloggen kannst auf PS3.
Oh je.
Habe ich zuletzt nochmal gemacht, um Downloads zu gucken, ob es überhaupt noch was gibt.
Ich fand den Punkt von Sandro echt gut, als du meintest, dass sich Microsoft, also wenn, wir hören jetzt super, also seit super langer Zeit, dass sie super viele Spiele in Entwicklung haben, aber jetzt kommen wir so langsam aber sicher in so eine Phase rein, wo sie bald, und bald meine ich 1 bis 2 Jahre, dass sie da mal so langsam aber sicher die ersten Spiele veröffentlichen können. Und wenn du jetzt Bethesda hast, du hast die ganzen anderen Spiele, du hast nicht nur Halo und Shooter und Rennspiele, sondern jetzt hast du wirklich auch andere Genres. Du hast mit Hellblade ein Actionspiel, das so ein bisschen experimenteller ist. Du hast mit Fable ein safes westliches Rollenspiel. Du hast mit den neuen Studios, die sie sich dazugeholt haben und auch eins komplett neu gegründet haben, eine Runde, die in einem super interessanten Open-World-Rollenspiel arbeiten. Und ich bin der Meinung, dass das Microsoft einfach sowas von dringend gebraucht hat, weil das gerade mit der Xbox One, mit diesem neuen Kapitel, dass sie so krass ins Abseits geschlagen wurden quasi von Sony. Und am Ende hilft es halt den Spielerinnen und Spielern da draußen, dass sie halt einfach einen geilen Wettkampf zwischen den Leuten haben. Und ein guter Wettkampf, das sagt zumindest die Regel, fördert die Innovation. Und wenn wir schöne Spiele am Ende rausbekommen von geilen Entwicklern und Konsolenherstellern, dann kann man sich eigentlich gerade nicht mehr wünschen. Also ich bin relativ optimistisch, was das angeht.
Ja, um kurz nochmal die andere Seite nochmal kurz zu erwähnen. Ich habe zuletzt auch ein bisschen was von Sony-Leuten gehört. Also nicht, dass die selber einen Game Pass in Planung haben, aber da hieß es irgendwie, dass da zumindest Gedanken über Services gemacht werden. PlayStation Now ist ja auch ein bisschen was Vergleichbares, ja. Wobei du da nicht dann sofort deine God of Wars und deine neuen Horizons oder sowas da drin ist. Also ich glaube nicht, dass Sony auf dieses Milliardengeschäft jetzt noch verzichten wird. Es sei denn, die wollen wirklich irgendwann mal so Streaming-Services pushen. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn es zumindest ein bisschen was Vergleichbares gäbe. Es spricht ja nichts, wenn sich Microsoft zum Beispiel nicht absolute Exklusivität für Third-Party-Sachen im Game Pass geholt hat, dass du so ein Spiritfarer und andere Sachen, die dann nicht darüber finanziert wurden, vielleicht dann auch in einem Sony-Service findest.
Ja.
Ne? Und gibt es auf PC sonst was Vergleichbares? Ich meine, wenn du jetzt nicht so ein Ubisoft Plus oder wie das auch immer heißt, dir dann
holst. Ja, du hast natürlich EA mit seinem
EA Play.
EA Origins, glaube ich, auch.
Ist das jetzt Origins?
Ich war. Du hast Ubisoft.
Origin.
Du hast Ubisoft mit ihrem Uplay-Kram, wo sie halt auch nochmal so ein Abo-System fahren. Ich weiß auch gar nicht, ob sie das mittlerweile wieder eingestellt haben.
Könnte Valve sowas machen?
Darauf wollte ich nämlich hinaus. Stell dir mal vor, es gibt ja diese ominösen Journalisten-Accounts, wo der komplette Store für dich freigeschaltet ist. Mhm. Den höre ich nur so aus Hörensagen.
Aus mythischen Ecken. Aber die soll es aber angeblich geben, diese Accounts.
Aber ey, stell dir mal vor, aber wie sollte das... Ein theoretisch, stell dir vor, du zahlst 20 Euro im Monat und du kannst auf den gesamten Valve-Store zugreifen.
Alter.
Hört sich krass an, aber wie willst du das monetarisieren? Wie willst du das an die Studios weitergeben? Machst du dann, also rechnest du dann per Zeit ab? Was ist das für ein Signal an die Entwickler-Community? Dann sehen wir plötzlich nur noch Spiele, die super lang sind und keine kurzen experimentellen Sachen mehr, weil du ja die Leute möglichst lange dran halten willst. Das ist diese ähnliche Diskussion, die wir mit Apple Arcade und Google Play auch haben, wie da die Verträge genau aussehen, I don't know. Aber das ist ja auch nochmal stark kuratiert stellenweise. Bei Google Play ist es anders, da hauen sie einfach alles rein. Und hier bei Steam und Valve wäre das dann wahrscheinlich in einer ähnlichen Richtung, wenn sie dann nicht anfangen, auch eher so in diese kuratierte Ebene zu gehen und ausgewählte Spiele für so ein Abo zur Verfügung stellen.
Ich frage mich auch, wie sowas finanziert wird überhaupt. Aber letztendlich haben wir es ja anhand von Netflix und Co. auch gesehen, dass da irgendwelche 100-Millionen-Filme produziert werden und man fragt sich so, wie holen die eigentlich die Kohle wieder rein, weil es werden ja nicht so viele Leute sich nur für diesen Film Netflix holen, damit sich das rentiert. Aber die Rechnung ist, glaube ich, eine völlig andere. Und da geht es eben auch im Game Pass irgendwo hin. Weil so ein nächster Elder Scrolls-Teil wird ja auch 200 Millionen oder weiß ich wie viel kosten. Und in der Entwicklung. Und dann, wenn das direkt reingehauen wird in den Game Pass, das ist eigentlich Wahnsinn, der dann für 12 Euro angeboten wird. Aber anscheinend funktioniert's ja.
Auf dem PC ist das sowieso noch mal ein bisschen ein anderes Minenfeld, in das man sich reinbegibt mit solchen Services und potenzieller Exklusivität, weil denken wir an den Epic Store zurück und wie manche Leute die Hutschnur geplatzt ist mit exklusiven PC-Ports und das ganze Shenmue 3-Drama, was abgelaufen ist mit Codes, dass die sauer gewesen sind, dass du einen weiteren Client installieren musst, ne, und nicht mehr alles in einer Plattform hast. Dafür aber viele Leute dann auch immer noch den Epic Store einmal in der Woche aufmachen, um die kostenlosen Spiele abzugreifen, die sie dann nicht spielen, aber trotzdem, damit sie in der Liste da drin sind. Also es ist ein großes Minenfeld, glaube ich. Und wenn Valve davon profitieren würde, glaube ich, wäre das etwas, was sie schon lange gemacht haben. Wobei, vielleicht sind sie auch mit Artifact beschäftigt gewesen.
Das wurde eingestellt
vor kurzem. Oh, immer noch mein Lieblingsclip im Internet. Bitte, Regie, gib mal Artifact.
Nee, ich mach das.
Okay, mach du das mal, weil das mit dem Ton, wenn wir das nochmal hören, alle paar Monate schalte ich das einmal ein. No. So, angekündigt Artifact und Valve. So einfach mal. Das wirst du schon sehen. 10 Sekunden lang, siehst gleich den Screen und so weiter. Immer noch meine beste Enthüllungsreaktion, als sie angekündigt haben. Übrigens, das kommt. Es war ja noch vor, wo alle immer noch gehofft haben, dass bald mal ein Half-Life kommt oder so, ne? Was auch immer. Oder ein neues Franchise könnte Valve wieder in Singleplayer-Spielen machen.
Die Hoffnung war halt dadurch, dass sie Half-Life Alyx gemacht haben, dass die Reihe jetzt zumindest zurückkehrt, aber mal gucken.
Ja, hast du das
erste Video, was ich gefunden habe. Crowd Reaction to Artifact Reveal.
Okay, gehen wir schon mal auf den Rechner drauf, machen den Sound.
Okay, Moment.
10 Sekunden müssen wir uns
Moment,
anhören.
Moment, ich mach's mal in Vollbild. Okay, ich spiel mal ab.
The Dota Card Game.
Bitte.
Und nichts gegen Artifact, wahrscheinlich war es ein gutes Spiel.
Ey, ja, das ist auch mega zynisch von uns, richtig dumm.
Das ist hier, hatten wir es nicht mal mit, nee, das war bei Blizzard. Was hatten die? Die hatten doch auch irgendwie so eine Handy-Version von irgendeinem Spiel angekündigt vorher.
Ja, Diablo.
Ja. War Diablo Handy?
Diablo,
ja. Wo es dann auch eine ähnliche Reaktion gab.
Genau, es wird mir auch als erstes Video ja vorgeschlagen, direkt danach. Aber das machen wir jetzt nicht an.
Is this a belated April Fool's joke?
Ey, aber ich habe schon erste Berichte gelesen, dass das gar nicht mal so scheiße sein soll. Das Diablo-Spiel für Mobile, da gab es, glaube ich, in Neuseeland oder so irgendeine Beta-Phase. Und da sind die Stimmen gar nicht mal so negativ.
Ja, es geht, glaube ich, auch eher weniger darum, ob Diablo auf dem Handy gut ist, sondern vielmehr, dass Diablo nur auf dem Handy da sein würde, anstatt ein Sequel, ein vernünftiges Remaster zu machen. Die müssen sich ja eh jetzt nochmal mit dem Diablo 2 Resurrection beweisen, nachdem Warcraft 3 Reforged so abgestunken ist.
Ja.
Also, dass es da noch funktioniert und Diablo 4 noch was wird.
Ja. Naja, im Großen und Ganzen, also ist das der Tenor hier, dass wir optimistisch sind, was so diese Übernahme angeht?
Für die Spiele schon, für die Spielelandschaft ist es schade, dass du eine Exklusivität hast. Ne? Aber ich mache mir weniger Sorgen, dass die Spiele vernünftig rauskommen.
Mhm. Ich hoffe mir schon auch daraus, so wie du das vorhin gesagt hast, Iris, dass dass Konkurrenz das Geschäft belebt und dass halt quasi beide Seiten sich noch mehr Mühe geben, quasi, um neue kreative Spiele rauszuhauen. Weil die letzte Konsolengeneration war halt sehr einseitig und jetzt haben wir eben wieder einen ordentlichen Kampf zwischen zwei Wettstreitern. Und Nintendo macht eh wieder ihr eigenes Ding.
Ja, ich hoffe, das bleibt auch so, ey. Ich will, dass Nintendo dieser verschwurbelte, weirde Typ einfach ist in dieser Spielelandschaft, der richtig absurden Kram macht und überhaupt nicht so zum Rest passt. Aber das, ich nehme gerne mal ein Nintendo Labo, wenn daraus ein geiles Breath of the Wild kommt.
Ja, ich lasse Nintendo Labo liegen und spiele trotzdem Zelda. Ne? Also Nintendo soll sich austoben und kreative Sachen machen. In dem ganzen Gerede, mir ist gerade nochmal eingefallen, es gibt tatsächlich ein interessantes Apple Arcade-exklusives Game, was angekündigt wurde. Das neue Hironobu Sakaguchi-Spiel, also von dem Final Fantasy-Macher, diesen kleinen, ich weiß nicht wie der Name ist, das findest
Fantasia
du wahrscheinlich.
Fantasia heißt das, glaube ich.
Fantasia, genau. Kannst du den Trailer oder das Bildmaterial mal zeigen?
Sehr,
was aussieht, als ob das eben so handcrafted ist, die komplette Grafik.
Das sieht nicht so aus. Das haben sie tatsächlich gemacht.
Ja,
die haben richtige Dioramen gebaut, handgemacht.
Und das zum Beispiel, da habe ich auch Reaktionen im Internet gelesen. Aber noch nur nie gegen meine Reaktion von sofort haben wollen zu bläh, da wieder zurück, als dann Apple Arcade Exclusive drin war. Ich bin auch so ein bisschen, ich hatte mir das für einen Monat geholt, damit ich mir mal das Capcom Action-Adventure da angucke, das Unterwasser-Ding zum Beispiel.
Das war auch nicht schlecht.
Hab nie gespielt und dann auf der Switch mir nochmal gekommen. Aber da ist es. Ist
ja,
es
das? Das ist ja, halt die Sache, Destination. Man erhofft sich dann wie bei Sayonara Wild Hearts oder so, dass das dann halt doch nochmal für Switch oder so kommt.
Ja. Ne? So, ich spule mal vor.
Spule mal vor, wo wir die richtige Grafik sehen.
So, ach, das ist hier, glaube ich, nur
ist
ein...
Das ist eher so ein Vorstellung, Story-Trailer.
Das ist so ein Story-Trailer. Okay, sorry, nee, das war dumm. Hier, das hier sieht nach dem aus, was wir suchen. Hier. Die haben das halt, die haben das gebaut und dann 3D gescannt, wie du das bei Trüberbrook hast. Mhm. Und dann haben sie halt so richtige kleine Set-Pieces dann quasi gebaut.
Wie cool.
Aber sowas hab ich Bock eben nach langer Zeit mal wieder. Also sowas wäre eigentlich auch eher was ich auf der Switch dann sonst sehen würde, ne? Aber Apple Arcade hat sich auch ein paar exklusive Sachen geholt. Mistwalker, die machen ja eh seit 10 plus Jahren wirklich fast Handy-exklusiv Sachen, ne? Die hatten ja auch großen Erfolg auf den iPhones mit ihren Games. Ich bin dann eben als jemand, der nicht so viel auf den Handy spielt, dann nach Last Story auf der Switch auf der Wii.
Wie heißt nochmal das 360 in Lost Odyssey?
Lost Odyssey und Blue Dragon haben sie gemacht.
Alter, Lost Odyssey.
Auf der Wii.
Lost Odyssey war so schön. Hatte so eine fantastische Musik. Story war ein bisschen aufgebläht, aber habe ich sehr, sehr gerne in Erinnerung. Und das, ohne Scheiß, ich habe Bock, das zu spielen.
Aber der Dimension, sozusagen, Dimension und Dungeon als Neuwort geschaffen, irgendwie kannst du, glaube ich, deine Random Encounter in eine andere Dimension schicken und dich am Ende des Spiels entscheiden, jetzt kämpfe ich gegen alle.
Wirklich?
Irgendwie so war das, ne? Da, okay. Genau. Put them into a dimension and then purge them all at once. Ich weiß nicht, ob du dann 500 Kämpfe hintereinander machst oder einfach eine Riesengruppe von Monstern bekämpfst, aber interessante Sache.
Aber ich wollte gerade sagen, also ich finde das auch ganz geil. Also, dass du mit Gesten stellenweise deine Attacken machst. Ach doch.
Und ich finde halt auch geil, dass man so diese Materialien richtig erkennen kann, ne? Also dadurch, dass das eben Miniaturen sind, selbst beim Gegner, klar, der ist jetzt animiert und so, aber bei den Umgebungen, die wir vorhin gesehen haben, hast du richtig gesehen, ja, Mann, das ist halt Sand und das ist irgendwie Gestein und man erkennt das so richtig. Und das liebe ich auch bei Animationsfilmen, wenn man das Material so richtig erkennt.
Eine Sache, die ich bei Handy-exklusiven Spielen nicht mag, also nicht, dass es allgemein so ist, aber könnt ihr die Schriftarten nicht mal ein bisschen hübscher machen?
Ja, ist immer ein bisschen so, schade.
Sieht das immer so Hauptsache lesbar aus. Mittlerweile hast du ja auch größere Handys.
Wobei man sagen muss, das ist ja mittlerweile auch gut für Leute, die jetzt so eine Lese-Rechtschreibschwäche haben oder Dyslexia haben, dass das auf jeden Fall eine Schriftart ist, die denen entgegenkommt. Aber warum macht man das halt nicht optional und orientiert sich dann für das eigentliche Spiel so an diese alten Schriftformen, wie du die auf die PS1 oder PS2 hattest oder auf dem Super Nintendo?
Das kostet Geld und Dauerzeit, das zu implementieren.
Ja, aber ist wirklich... Naja, ja, I don't know, vielleicht, kann sein. Nochmal ganz kurz dazu, weil jetzt hast du ein richtiges Fass aufgemacht damit, Gregor. Nobuo Uematsu, der Final Fantasy Composer, Komponist, es heißt wohl, dass das sein letztes großes Projekt sein wird.
Genau, das hatte ich auch schon mitbekommen. Ne? Also der hat ja der ist ja auch gesundheitlich angeschlagen seit einiger Zeit und ich glaube, er hat auch keinen kompletten Soundtrack seit langer Zeit mehr gemacht, sondern Tracks hier und dabei gesteuert. Beim Remake von Final Fantasy VII haben ja auch andere Leute seine Songs neu
interpretiert. Da hat er aber auch mitgewirkt.
Ja, genau, aber ich glaube in sehr limitierter Fassung. Und es ist natürlich eine Sache, ob du jetzt einen 4-CD großen epischen orchestralen Score schreibst und einspielen lässt und so weiter, um ein Spiel komplett zu vertonen oder entsprechend Sachen schreibst, anpasst und so weiter. Uematsu hat eh so ein super breites Portfolio und seit vielen Jahrzehnten so viele gute Sachen gemacht. Je nachdem, wie viel er jetzt zu Fantasian beisteuert, ich glaube, es ist zumindest, wenn es das letzte große Projekt wäre,
dann wird der komplette Soundtrack sein.
Wird es der komplette Soundtrack sein, dann kann man nochmal gespannt drauf sein. Ne? Aber auch je nachdem, wenn er jetzt so lang im Geschäft bleiben sollen würde, wie so ein John Williams, der lebt noch, oder, Sandro? John Williams, der macht
ja noch lebt er. Er tritt zwar nicht mehr auf, was schade ist, ich wollte ihn irgendwann mal endlich live sehen mit seinem Orchester da. Das macht er nicht mehr, aber er macht noch hier und da was.
Ja. Ich meine, der hat die wichtigsten Filmmusiken der 80er, 90er Jahre geschrieben und dann mit gefühlt selber 80 Jahren macht er nochmal das Harry Potter-Theme oder sowas, ne? Also.
Ja, ist schon heftig.
Wie alt ist der? 100?
Das wird ein sehr trauriger Tag, wenn der eines Tages nicht mehr da ist.
Wir bleiben aber bei positiven Dingen, denn Microsoft haben wir jetzt abgeschlossen. Ich möchte jetzt zu einem Trailer übergehen. Oder zu einem Spiel, das jetzt letzte Woche angekündigt wurde, auf das ich mich riesig freue. Und zwar geht es um das neue Teenage Mutant Ninja Turtle Spiel. Das kommt von den Publishern, von dem Publisher, der auch Streets of Rage veröffentlicht hat. Und die Entwickler sind wohl die Scott Pilgrim-Leute.
Oh, okay.
Und wir sehen jetzt hier den Anfangstrailer, ist vielmehr eine kurze Vorstellung, wohin die Reise geht. Und ganz am Ende sehen wir dann nochmal ein bisschen Gameplay. Ey, und ich muss sagen, Scott Pilgrim war vielleicht jetzt nicht das geilste Spiel aller Zeiten. Aber die Leute dahinter sind halt auf jeden Fall fähig. Und der Publisher hat auf jeden Fall Erfahrung mit solchen Teams oder diese Teams halt eben zu leiten. Und das, was man gerade am Ende jetzt sieht, sieht so vielversprechend aus. Ich freue mich da richtig drauf.
Das sieht auch stilistisch, also sowohl das, ne, diese Zwischensequenzen als auch eben das Spiel, das wir dann Richtung Ende gleich sehen, sieht halt so, so geil aus. Also die haben stilistisch so krass drauf und ich freue mich da auch richtig drauf.
Ja, ich will positiv bleiben, ne? Vor allem, weil auch, ich glaube, Pixel Art ist der richtige Weg dafür, was zum Glück auch mittlerweile salonfähiger ist. Ich habe Scott Pilgrim das letzte Mal zu PS3-Zeiten gespielt, also ich habe es nicht mehr richtig im Kopf, wie qualitativ gut es gewesen
ist. Es ist okay.
Ja,
es ist,
ich glaube, du nicht überragend. Musstest du das Special Moves erlernen, weil das mag ich nicht bei solchen Spielen.
Ich glaube, du musstest da investieren, ne?
Ja, sowas finde ich nicht cool, ne? Wenn du dann erst mit so einem Billo-Arsenal anfängst, so, also hoffentlich ist da eine vernünftige Progression mit dabei. Streets of Rage, auch wenn jetzt nicht der gleiche Entwickler dran saß, aber über den Publisher, es war brillant.
Ja, es war, Alter, das war einer meiner Lieblingsspiele letztes Jahr.
Ich bin gebranntes Kind, weil es gibt dieses grauenhafte Ubisoft Remake von 2007, 2008, das auch aus den
Stores verschwunden ist. Oh, ja, für Xbox Live Arcade, ne?
Das ist so schlimm. Also wir haben damals ein Game One Video gemacht dazu. Ich glaube, da hatten wir es in der Gruppe gespielt, ne? Und das war bei mir fast schon so hier South Park-Folge Indiana Jones und George Lucas. So ungefähr hat sich das angefühlt für mich. Richtig, richtig
aber schrecklich. Aber hier, apropos in der Gruppe gespielt, das wäre auch geil, wenn das Vierer-Koop wäre. Ist dazu schon was bekannt?
Bestimmt.
Also es sah sehr stark danach aus.
Also ich würde mich stark wundern, wenn es nicht Vierer-Koop wäre. Wahrscheinlich auch noch online dazu. Ne? Also sowas kann gut werden. Ne? Also ich hoffe mal, dass die dann die richtigen Learnings draus gezogen haben. Und Streets of Rage 4 war interessant in der Sache, da es den Spirit der alten Games angefangen hat, aber mit Grafik natürlich modernisiert. Es war aber auch ein wesentlich längeres Spiel als sonst. Ne? Da hast du für einmal durchspielen mindestens 2-2,5 Stunden dran gesessen, was ungefähr die dreifache Länge von so einem Beat'em-up von früher ist. Und da war ich am Ende auch schon, okay, jetzt bin ich aber auch durch. Ja. Richtig damit. Wenn die den kurzen Spaß, die Wiederspielbarkeit richtig machen, wenn es vielleicht auf Score oder sowas gehen kann, gerne.
Ich war ja damals Sega-Kind und habe mir Streets of Rage immer gegeben, deswegen habe ich mich auf das Remake oder auf die Fortsetzung ist das eigentlich gefreut. Fand ich auch richtig gut. Mag Teenage Mutant Ninja Turtles richtig gerne, habe aber nie das SNES-Spiel gespielt.
Oh. Turtles in Time?
Ist das ja. Ist das ein Ding, dass man, also ich höre immer, dass das ein überragendes Spiel ist, aber kann man das heute wirklich, also ist das heute immer noch wirklich so gut?
Ja, it's the best.
Ja?
Also gerade grafisch und die Musik ist, glaube ich, einer der besten Super Nintendo Soundtracks. Also knallt dich immer noch rein und das Spiel selber macht als Beat'em Up auch immer noch Fun. Ne? Unterschied ist, glaube ich, auf dem Super Nintendo hast du eben 2 Player statt 4 gleichzeitig, wenn du das machen wollen würdest oder könntest. Und die Super Nintendo-Fassung ist nochmal erweitert gegenüber dem Arcade-Original. Also da Grafik sieht vielleicht ein kleines bisschen schlechter aus da drauf, aber du hast wesentlich mehr Content da drin. Also kannst du heute immer noch super spielen. Da haben wir es. Ne?
Ach geil.
Richtig, richtig gutes Spiel. Haben wir gespeedrunnt vor einiger Zeit.
Echt?
Ja. Da haben Sie auch nicht das im Zwei-Player-Modus gespeedrunnt und uns gesagt, wenn wir unseren Rekord unterbieten, wenn wir eine Pizza essen, haben die Pizza dann vorher fertig gemacht und vor uns dann stehen haben, ne? Als Anreiz dafür, möglichst schnell durchs Spiel zu kommen.
Mich gar nicht konzentrieren können.
Gab es aber leider nicht auf der SNES Mini, ne?
Ich glaube nicht.
Nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass es das nicht
gab. Als Lizenzgame ist das so das Problem. Also deshalb sieht man es ja auch nicht mehr so häufig. Es war auch in den Download-Stores und dann wieder verschwunden. Dann gab es die Ubisoft-Sachen, die wieder verschwunden sind. Ja. Alles mit Lizenzen ist leider kacke. Sagt es den Marvel vs. Capcom-Fans.
Mhm. Kurz vor Ende, euer Wunsch Remake für ein Spiel, das es seit Ewigkeit nicht mehr gab? Schwierig, ne?
Boah.
Legacy of Kain.
Echt?
Welches?
Ja, mein Legacy, Alter.
Legacy of Kain.
Legacy of Kain als Videospiel. Auch nicht schlecht, Gregor. Nein, ey, Legacy of Kain hat so eine geile Lore, also so eine geile Geschichte hinter sich, dass man da sehr viel noch rausholen kann. Ich mochte das damals übertrieben und das gibt's ja jetzt schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Die Marke ist tot. Da würde ich mich derbe freuen, wenn das zurückkommen würde.
Ich weiß nicht, bei mir dreht sich der Kopf meist um solche Sachen wie Final Fantasy VI,
ja,
eins der wenigen, die nicht remaked wurden.
Habe ich das nicht sogar in der Sendung gesagt, wo du auch mit dabei warst, dass ich die Bravely Default Engine haben möchte? Nee, oder nicht, die, nee, die Octopath. Octopath Traveler Engine und Design für Final Fantasy VI Remake.
Das wäre schon ganz cool, muss ich sagen.
Und ich will, im Kampf muss man nichts animieren oder so, einfach nur die Standbilder der Gegner und halt schön verpixelt und ein bisschen mehr Tiefe. That's it. Mehr brauche ich nicht.
Könntest du gut machen. Stattdessen hast du die hässliche Handyversion von Final Fantasy VI.
Oh, nee, darüber will ich nicht sprechen.
Deswegen, aber vielleicht ist es ja gar nicht so unwahrscheinlich, nach dem Erfolg von Final Fantasy VII Remake, dass sie auch VI machen.
Naja.
Ja, ich will es aber nicht so aufgeplustert haben.
Ja, also ich brauche jetzt nicht hier die 17 Stunden im Zug fahren oder so.
Ja.
Sie sollen lieber, wenn Final Fantasy VII Remake gut funktioniert, gib mir Final Fantasy VIII Remake. Die PlayStation 1-Teile sollen geremaked sein. Na, 8 kann es auch noch sehr gut vertragen. 9 eigentlich auch, wobei ich da ein bisschen Bedenken habe, dass sie den Stil von 9 auch im Remake gut treffen.
In diesem Sinne, guckt euch mal lose Empfehlung ohne viel Kontext die Game Talk Spezialfolge an. Wir hassen eure Lieblingsspiele. Guckt euch das an, das ist sehr, sehr lustig. Lustig war euch auch die heutige Folge. Vielen, vielen Dank, lieber Gregor. Vielen, vielen Dank, lieber Sandro, dass ihr hier mit dabei wart. Und natürlich auch danke an euch da draußen. Wir sind hier gerade dabei, das alles so ein bisschen leicht umzumodeln und zu schauen, wie wir dieses Format hier noch ein bisschen interessanter und spannender machen können, ohne die Hauptpfeiler natürlich auszureißen. Deswegen freuen wir uns, wenn ihr euch dafür begeistern könnt, dass ihr uns Feedback gibt, indem ihr Kommentare schreibt, indem ihr uns im Forum nochmal Bescheid sagt. Ey, was wünscht ihr euch für die Zukunft? Vor allem auch, was für Hauptthemen wünscht ihr euch hier, die wir uns mal ein bisschen näher anschauen sollten. Und das natürlich on top zu dem Support, den ihr uns sowieso gibt, indem ihr abonniert, die Glocke drückt und auf den Rocket Beans Supporters Club mal luschert und schaut, was es da so zu schauen gibt. Vielen, vielen Dank.
Ciao, ciao.
Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Ciao.